Ja, danke, schön, dass ich da sein darf. Ich sage noch ganz kurz, genau, Lukas, ich bin verheiratet mit der Sophie seit 5 Jahren ungefähr, Corona-Hochzeit 2020. Und wir leben in Erlangen und gehen nach Herzogenaurach in eine auch kleine Freikirche. Genau, und ich habe euch einen Film mitgebracht. Also, der dauert jetzt keine Stunden, aber Minuten 12. Ist schon ein bisschen älter. Scrat, aber Ice Age kennt ihr noch, oder? Schon. Ich weiß nicht, ob es da, wie viele es da inzwischen schon noch gibt. Ein Säbelzahn-Eichhörnchen setzt alles daran, seinen geliebten Schatz festzuhalten. Und zwar eine Eichel. Und stellt sich aller Gefahr. Naturkatastrophen, Kettenreaktionen, Eisberge brechen zusammen, bis dahin, dass er diesen Schatz festhalten will, die unsere heutige Kontinente entstehen, ja, Kontinentalverschiebungen daraus resultieren. Heute geht es ums Festhalten, und zwar um ein Festhalten, was genauso schwerwiegende Auswirkungen hat, dass die Welt davon verändert wird. Und ich steige mit euch in einen Text ein aus dem Philipperbrief, und es empfiehlt sich, wenn ihr irgendwie ein Handy habt oder eine Bibel-App oder eine Bibel dabei habt, dass ihr mal mit in den Text reinschaut, weil wir gehen wirklich den Text Vers für Vers durch, und dann könnt ihr überprüfen, ob das da steht, was ich euch erzähle, und ob das richtig ist. Dürft aufschlagen Philipper 2, Vers 13. Oder wir starten in Vers 14. Philipper 3, Vers 14. Philipper 2, 14. Was habe ich gesagt? Genau, Philipper 2, Vers 14. Da heißt es: Tut alles ohne Murren und langes Hin- und Hergerede, damit ihr ein tadelloses und reines Leben führt und als Kinder Gottes mitten in dieser verdrehten und verkehrten Welt lebt, in der ihr wie Himmelslichter leuchtet, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Dann kann ich an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, stolz auf euch sein, weil ich das Rennen nicht vergeblich gelaufen bin und meine Arbeit nicht vergeblich war. Und wenn mein Leben auch wie ein Trankopfer im Dienst für euren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Bis dahin. Der Philipperbrief ist ein Brief, das ist so einer der herzlichsten und persönlichsten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Paulus liebt diese Gemeinde, schreibt er in Kapitel 1, Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und es war die erste Gemeinde, die Paulus selber gegründet hat, in Europa, auf der zweiten Missionsreise, der war ja so unterwegs, und zwar im heutigen Griechenland. Ich weiß nicht, also ne, Griechenland, da ist so Italien, da gibt es so einen Stiefel, dann ist da neben so Griechenland auch so ein Dreieck, und dann geht da Griechenland oben noch da so einen Strich lang, und da ist Philippi. Also nicht, ich muss selber nachschauen, was ist nördlich von Philippi heute? Muss ich auch nachschauen, Bulgarien. Also nicht weit von der bulgarischen, von der heutigen bulgarischen Grenze ist Philippi. Da hat der Paulus den Brief hingeschickt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Paulus und Silas, wie die im Gefängnis sitzen und in Mitternacht das Singen anfangen, und dann kommt ein Erdbeben und am Ende bekehrt sich der Kerkermeister. Das ist in Philippi. Und ein paar Jahre später, 5 bis 10 Jahre später, entsteht dieser Brief. Also, Paulus schreibt an eine Gemeinde, an Christen, total herzlich und persönlich. Und wir steigen in den Text ein und machen an ich habe so 3 Stichpunkte mitgebracht, wo wir besonders Halt machen. Das erste ist Leuchten in der Welt. Das zweite ist Festhalten. Und das dritte Mentoring. Zum ersten, Leuchten in der Welt. Es dauert ein bisschen, bis wir zu unserem Leuchtvers kommen. Wir haben ihn ja schon gelesen, aber das, was wir jetzt alles besprechen, hat was mit Leuchten zu tun. Philipper 2,14. Tut alles ohne Murren und langes Hin- und Hergerede. Das, liebe Leute, ist eine Aufforderung. Eine Aufforderung ist dazu da, dass man sie befolgt. Wenn ihr mich fragt, ist das eine krasse Aufforderung? Lasst euch mal das auf der Zunge zergehen. Tut alles ohne Murren. Wisst ihr, was Murren ist? Ist das so ein Wort, was ihr verwendet in eurem Alltag? Nee, na ja. Also es gibt ja in Supermärkten so die Abschnitte kurz vor der Kasse. Ne? Was steht da? Was steht da? Quengelware, ja. Quengelware ist zum Beispiel Süßigkeiten. Und zwar, warum stehen die Süßigkeiten direkt vor der Kasse? Das sind eigentlich die Fragen des Lebens, ne? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Damit die Kinder, wenn die da vorbeikommen, zu ihren Eltern sagen, ich will den Huba-Buba-Kaugummi haben. Und die Eltern wollen A, an der Kasse keine Quengelei, kein Murren, wo alle Menschen das drumherum mitkriegen, wie sie sich mit ihren Kindern zoffen, und B, die wollen schnell einfach ihre Ware aufs Band kriegen, damit die schnell rauskommen, damit wegen ihnen nicht die ganze Schlange da staut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Eltern einfach den Huba-Buba-Kaugummi mit aufs Band legen. Aber das ist der Grund, warum es die Quengelmeile, die Straße des Murrens in Supermärkten gibt. Ja? Also das ist Murren. Die Kinder murren, weil sie es haben wollen, und die Eltern murren auch, weil sie es eigentlich nicht kaufen wollen, aber dann trotzdem kaufen. Also alle murren. Habt ihr schon mal was mit Murren gemacht? Also ihr steht ja, tut alles ohne Murren. Habt ihr schon mal gemurrt und trotzdem was mit Murren gemacht? Gartenarbeit. Jetzt heißt es ja hier, tut alles ohne Murren. Und du fragst dich vielleicht, ja, aber was ist mit Gartenarbeit? Oder was ist, wenn die Mama sagt, bring bitte den Müll runter oder raus? Weil alles ist ja schon ziemlich krass. Sollen wir wirklich alles ohne Murren tun? Was ist, wenn ich zu dir sage, kauf mir eine PlayStation? Also ich mag eh keine PlayStation haben, aber was ist, wenn ich sagen würde? Oder wenn jemand zu dir sagt, gib mir dein Geld auf der Straße. Oder wenn deine Klassenkameraden dich anstacheln, saufen zu gehen. Also was ist alles? Tut alles ohne Murren. Ich denke, alles, Vers 13, was Gott gefällt. Da heißt es, Gott selbst ist in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Und ich kann dir sagen, dass wenn deine Mama dich bittet, den Müll rauszubringen, dann 10 Gebote und so, Ehre Vater und Mutter, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es Gott gefällt. Bei der Gartenarbeit, ja, kann man jetzt drüber diskutieren. Aber grundsätzlich hat Gott ja auch im Schöpfungsbericht gesagt, wir sollen, oder Adam und Eva sollen den Garten bewirtschaften, von dem her. Okay, wir gehen weiter. Philipper 2, Vers 15. Damit ihr ein tadelloses und reines Leben führt. Schon wieder, also ich weiß, tadellos. Tadellos ein Wort, was ihr so verwendet? Ja? Schon. Immer, den ganzen Tag lang. tadellos oder unsträflich. Das ist, wenn man gegen einen Menschen keine Anklage erheben kann, weil er entweder nichts Falsches macht oder er was Falsches gemacht hat, aber das offengelegt hat und gesagt hat, ja, ich habe es falsch gemacht, dann kann man ihn zumindest auch nicht bestrafen. Dann war er vielleicht nicht tadellos, aber dann ist er unsträflich. Und das kann dieses Wort auch bedeuten. Kennt ihr einen Menschen, der ein tadelloses Leben führt? Jesus, die Antwort. Abgesehen von Jesus, einer, dem kein schlechtes Wort rausrutscht, der niemandem was zu leiden tut, der immer den Müll rausbringt, sogar wenn die Mama es nicht sagt. Existiert nicht. Ja, existiert nicht. Den Menschen gibt es nicht. Weil alle Menschen von Grund auf das tun, was Gott, oder nicht das tun, was Gott gefällt. Aber zum Glück gibt es die eine Person, die ein tadelloses, fehlerloses Leben geführt hat. Aber wir werden es nie aus eigener Kraft schaffen, ein tadelloses Leben zu führen. Da kannst du dich so anstrengen, wie du willst. Du wirst immer wieder hinfallen. Der Punkt ist der, dass wenn wir Gottes Kinder sind, und das steht auch in diesem Vers in dem nächsten Teil, werden wir noch sehen, wenn wir sagen, Jesus, du sollst mein Leben leiten, wenn wir den Heiligen Geist haben, der in uns lebt, dann werden wir Jesus immer ähnlicher. Und dann werden wir auch ein immer besseres Leben führen, ein immer tadelloseres Leben, auch wenn wir es nie ganz schaffen, ganz tadellos zu sein. Aber vielleicht nahezu tadellos. Das ist wie, ich habe das Bild, glaube ich, schon mal gebracht, ich habe überlegt, ob ich das bei Adonia gebracht habe. Ich kann kein Mathe, aber dieses Bild finde ich einfach gut. Es gibt so eine Asymptote, ja, Kurvendiskussion, also Koordinatensystem, X- und Y-Achse und eine Asymptote, ich habe es nochmal bei Google, also die Definition von Google ist, eine Asymptote ist eine Kurve oder eine Gerade. Wir bleiben jetzt mal bei der Geraden, das ist leichter. Eine Gerade, der sich der Graph einer Funktion im Unendlichen immer weiter annähert, ohne sie jemals zu berühren oder zu schneiden. Also ich kenne, wie gesagt, wenn ihr jetzt auch so ein Fragezeichen im Kopf habt, dann kann ich das verstehen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Gerade hier und dann gibt es eine Kurve, die sich dieser Geraden immer weiter annähert, aber die berührt sie nie, bis ins Unendliche. Also kann man sich nicht vorstellen, ist aber so. Und so ist es auch mit Jesus. Wir können uns Jesus immer näher annähern, immer mehr so werden, wie er ist, auch wenn wir es nie ganz schaffen, so zu werden, wie er ist. Hier auf der Erde. 15b. Und als Kinder Gottes inmitten dieser vertreten und verkehrten Welt lebt. Dieser Vers, dieser Teil spricht von einer vertreten und verkehrten Welt. Also einer Welt, die die Wahrheit Gottes verdreht. Man kann sich das ja wirklich bildlich vorstellen. Um 180 Grad. Verdreht und verkehrt. Und es ist doch faszinierend, dass Paulus das vor 2000 Jahren geschrieben hat und wir das heute noch genauso sehen können. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich gebe euch mal drei Beispiele davon. Die Welt sagt, wenn es sich gut anfühlt, ist es richtig. Wenn es sich gut anfühlt, ist es richtig. Zum Beispiel Sexualität wird konsumierbar, Pornografie, wird entkoppelt von Treue und Verantwortung. One-Night-Stands sind normal, Pornografie ist normal, aber für Gott nicht. Die Welt verdreht Gottes guten Plan um 180 Grad. Zweites Beispiel, Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Die Welt sagt, jeder kann sagen, selbst sagen, was ist gut und was ist schlecht. Wenn mir das jemand erklären kann von euch, bitte, weil bei mir in Mathe hat das eben nicht funktioniert. Wenn ich hingeschrieben habe, ganz simples Beispiel, 1 plus 1 ist 3, dann war das falsch. Auch wenn ich der Überzeugung war, dass es richtig ist. Also gut, das ist jetzt vielleicht ein saloppes Beispiel mit Mathe, ne? Da ist klar, dass es irgendwie gut und richtig gibt. Bei anderen, da würde die Welt wahrscheinlich auch irgendwie sagen, ja, ist doch klar, da gibt es objektive Wahrheit. Aber bei anderen Fällen sagt sie, nee, kann jeder selber entscheiden, was gut und schlecht ist. Die Bibel dagegen sagt ganz klar, was gut und schlecht ist. Johannes 17, Vers 17, da steht, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und Jesus ist ja Gottes Wort. Johannes 1, könnt ihr mal nachlesen. Jesus sagt von sich selbst auch, dass er die Wahrheit ist in Person. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Drittes Beispiel. Du bist, was du fühlst. Also Identität. Unsere Welt sagt, du kannst alles sein, was du willst. Du bist, was du fühlst. Aber Gefühle verändern sich. Die kommen und gehen. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, du bist die, die Gott geschaffen hat. Oder du bist der, den Gott geschaffen hat. Einzigartig. Gewollt als Mann oder Frau. Und das ist nichts, was du dir selbst erschaffen musst, sondern etwas, was du von Gott empfangen darfst. Im Psalm 139, Vers 13 heißt es, denn du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Gottes Maßstäbe sind andere als die der Welt, in der wir leben. Und sie sind viel besser. Und hier heißt es jetzt, dass wir als Kinder Gottes leben. Wer ist ein Kind Gottes? In Galater 3, Vers 26 heißt es, ihr alle seid also Söhne und Töchter, Kinder Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist Gottes Kind. Vers 15c. In der Welt, in der ihr wie Himmelslichter leuchtet. Und jetzt sind wir beim Leuchten. Wir als Kinder Gottes dürfen in einer vertreten und verkehrten Welt leuchten wie ein krasser Sternenhimmel. Und ihr kennt das selber, je dunkler die Nacht ist, desto heller leuchtet das Licht. Wenn wir jetzt hier eine Kerze anzünden, dann fällt die gar nicht so auf. Wenn es aber jetzt dunkel wird, ist diese Kerze in der Lage und alles andere Licht rumrum aus ist, ist die Kerze in der Lage, fast den ganzen Raum zu erhellen. Oder machen wir die Kerzen zusammen. Dann leuchtet das Licht, ist viel sichtbarer. Also in einer dunklen Welt können wir als Kinder Gottes viel heller leuchten. Auf einer dunklen Ebene, auf einer dunklen Fläche können wir als Kinder Gottes viel sehen, werden wir viel mehr gesehen. Und wie leuchten wir jetzt? Also wie geht das jetzt, leuchten? Naja, also nach unserem Text, Vers 14, tut alles ohne Murren. Und Vers 15, lebt untadelig euer Leben. Zweiter Punkt, also erster Punkt, war leuchten. Zweiter Punkt ist festhalten. Vers 16. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Also wir scheinen, unter der ihr als Lichter in der Welt scheint, indem ihr am Wort oder das Wort des Lebens festhalten. Was ist das Wort des Lebens? Wieder so ein Begriff. Verwendet ihr das so neu am Alltag? Den ganzen Tag lang. Das Wort des Lebens. Also ich verwende das, glaube ich, nicht. Außer bei einer Predigt, wenn ich über Philipper 2 predige. Aber wir können es ja uns mal herleiten. Denkt mal mit, das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens ist also ein Wort, das zum Leben führt. Also ein Wort, das Leben gibt. Und ein Wort kann eine Botschaft sein, eine Botschaft, die Leben gibt. Und es gibt eine Botschaft, die Leben, und zwar ewiges Leben gibt. Und das ist die Botschaft des Evangeliums, das ist das Evangelium. Das Wort des Lebens ist das Evangelium. Und dieses Evangelium ist in diesem Buch aufgeschrieben. Was ist das Evangelium? Wer von euch ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Okay. Was ist das Evangelium? Wenn euch jemand, also ihr lauft jetzt durch die Stadt und dann fragt euch jemand, ey, was ist denn das Evangelium? Das Wort des Lebens. Es steht in dem Buch, könnt ihr nachlesen. Also Challenge für euch, mal, jetzt nicht. Oder überlegt mal jetzt 30 Sekunden einfach für euch. Wie würdet ihr, wenn jemand fragt, was ist das Evangelium, was würdet ihr ihm sagen? Also ihr geht jetzt heim und dann, wo wart ihr gerade auf dem Jugendgottesdienst? Ja, da geht es um, ja, Bibel, Glauben, Evangelium. Ja, was ist das Evangelium? Überlegt mal kurz 30 Sekunden, wie würdet ihr dem das Evangelium erklären? Also ich versuche es, okay? In ein paar, in eineinhalb Minuten. Das zu erklären. Na gut, dann gebe ich dir 4 Stichpunkte mit und du findest in meiner Erklärung, suchst nach diesen Stichpunkten, okay? Und zwar sind das 4 Punkte, das ist ein Herz. Hat jemand von euch das Armband? Gibt das mal bitte der Jo. Und Jo schaut, ob sie, wenn ich das jetzt erkläre, die 4 Punkte wiederfindet. Also, was ist da drauf? Genau. Also, ein Strich mit einem Punkt, also ein Geteiltzeichen, ein geteilt Zeichen, ja. Herz? Ein Getrenntzeichen, ja, das war jetzt schon der große Tipp, ne? Ein Kreuz und ein Fragezeichen. Okay, das Evangelium, vielleicht wird es auch eine Minute nur, dann musst du nur 30, ne, schalte gar nicht ab. Also passt auf, es gibt einen wunderbaren Gott, der hat diese Welt erschaffen und er liebt den Menschen. Es gibt aber... Ja, du musst einfach dann, genau, heb einfach die Hand, wenn du was merkst, okay? Und er liebt den Menschen. Es gibt aber eine Nachricht dabei, eine schlechte Nachricht. Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Warum ist das schlecht? Weil wir Menschen es nicht sind. Deswegen gibt es eine ewige Trennung, ja, von Menschen zu Gott. Und eigentlich müsste jeder für seine Sünde selber sterben. Und da sagt Gott, weil er uns liebt, das wäre jetzt wieder der erste Punkt, ich habe den Plan, ich werde selber Mensch, ich komme auf die Erde runter Und in Jesus führe ich ein fehlerloses Leben, ein tadelloses Leben und kann somit die Schuld der Menschen übernehmen. Ich sterbe einen Schuldigen, ich sterbe für den schuldigen Menschen am Kreuz. Ja, das Kreuz. Überwinde den Tod, steh wieder auf, damit ist die Trennung zwischen Mensch und Gott vorbei. Und Gemeinschaft ist möglich. Und jetzt kommt der Punkt, jeder, der sagt, das glaube ich. Oder jetzt kommt die Frage, glaubst du das? Kennst du deine Schuld? Weißt du, dass du verloren bist ohne Jesus? Und wer sich zu Jesus hinwendet aus der verkehrten und verdrehten Welt, der wird gerettet und hat ewiges Leben. Also, Liebe am Anfang, das Herz, Gott hat die Welt geschaffen, hat sie geliebt, aber es gibt eine Trennung, weil Gott anders ist als die Menschen und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben und jeder, der das für sich annimmt und der sagt, ich kenne meine Schuld und ich will mit Jesus leben und ich nehme das an, der ist gerettet. Das Evangelium, das Wort des Lebens. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal in deinem Leben festgemacht hast, ob du schon mal bewusst diese Frage beantwortet hast. Dass du sagst, ich beantworte dieses Fragezeichen und ich sage, Jesus, ich glaube an dich, ich gebe dir mein Leben und ich folge dir nach. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, aber du merkst, du willst es festmachen, dann ermutige ich dich, das heute Abend festzumachen. Und wenn du willst, kannst du gerne auch im Anschluss des Gottesdienstes, ich bin noch da, wenn du denkst oder weißt nicht genau, wie das geht oder dir da unsicher bist oder da jemanden an der Seite haben willst, gerne auf mich zukommen oder ja, da hinten hinter die Tücher kommen und da auch für dich beten lassen. Wenn wir, so wie Scrat, ne, das Säbelzahn-Eichhörnchen, am Wort des Lebens festhalten, dann wird dadurch die Welt verändert. Und ich will euch jetzt veranschaulichen, was noch mit dem Festhalten geht und braucht dafür zwei Freiwillige. Ja, auf geht's. Auf, hey, super. Servus, hi. Ihr dürft euch einfach mal hier hinstellen. Jan und Josia, cool. Ich habe hier zwei Bibeln mit dabei. Ich habe die schwersten Bibeln in meiner Wohnung gesucht. Die eine ist ein bisschen schwerer, aber das macht nichts. Ja? Könnt ihr euch dann später beschweren. Und wir machen jetzt eine Challenge und es geht darum, wer die Bibeln länger halten kann. Wer will... Du kriegst die und du kriegst die. Und ja, könnt ihr schon mal euch damit vertraut machen? Wie sich das so anfühlt. Ja, dies. Und es gibt ja Christen, die leben so mit Gott, aber halten die Bibel so auf Distanz. Ne? Oder Gott auf Distanz. Und die Frage ist dann, wer länger kraftvoll bleibt? Der auf sie Distanz hält oder der sie nicht auf Distanz hält? Und du darfst sie jetzt mal auf Distanz halten. Und zwar streckst du dann deinen Arm so aus. Und wir machen dann auf die Plätze fertig los. Und du hältst sie einfach so, ja? So ganz fest umschlungen. Und wir schauen, wer es länger hält. Ja? Auf die Plätze, fertig, los. Also genau, ich erkläre es nochmal, während wir hier die Challenge sehen und uns fragen, wer länger durchhält. Es gibt ja so Christen, die halten das Wort Gottes, das Wort des Lebens, die leben schon mit Gott, aber die halten es eher so auf Distanz. Und die fragen vielleicht dann auch immer so, ja, wie weit kann ich denn gehen, dass es gerade noch so für Gott in Ordnung ist, so in manchen Dingen, ne? Und das würde dich dann Josia symbolisieren. Andere, die fragen gar nicht so, wie weit kann ich gehen, dass es für Gott okay ist, sondern die wollen ganz nah an Jesus dran sein. Die wollen, halt mal ein bisschen bitte nicht gerade, nicht so weit hoch, genau. Ja. Und dann stellt sich bei denen gar nicht die Frage, ja, wie weit kann ich denn noch an die Grenze gehen, dass es okay ist? Also, was meint ihr denn? Welcher Christ ist länger kraftvoll? Welcher Christ hält das länger durch? Der das Wort Gottes auf Distanz hält oder der es nah an sich ran hält? Er muss schon mit beiden Händen, ne? Ja. Also, ist schon ein spannendes Rennen, denke ich, ne? Wie geht's dir so?
Ging schon mal besser.
Ausgang ungewiss, wobei ich glaube ich schon Kandidaten im Blick habe. Und nein, also bevor du sie fallen lässt, genau, bitte einfach runter. Und das ist dann auch nicht schlimm. Ne? Und unser Vers, ihr Lieben, der geht ja genau darum, festzuhalten am Wort des Lebens. Und die Frage ist ja, wie festhalten? Also wir können auf unterschiedliche Arten und Weisen festhalten. Und es stellt sich doch die Frage, wie halten wir fest, dass wir es möglichst lang schaffen? Und stell dir mal vor, jemand kommt jetzt hier vorbei und haut den an oder haut den auf den Arm. Der knallt ja direkt runter. Wenn dich jemand anhaut, ja, da passiert ja gar nichts. Hey, Dankeschön, ein Applaus. Sehr stark, vielen Dank. Ihr dürft dann am Ende als erstes ans Buffet. Ja, also, ich denke, das Bild ist klar. Überlegt euch mal für euch, in wem findet ihr euch wieder? Also findet ihr euch eher im Josia wieder, der da ausgestreckt die Bibel auf Distanz von sich hält oder Gott so auf Distanz hält, der ist ja schon irgendwie damit verbunden, ne? Ist ja, hat die schon im Leben, aber hält die ausgestreckt. Oder im Noah? Nee, sorry, wie heißt Jan? Jan, der sie fest umschlungen hat. Haltet ihr Gottes Wort auf Distanz oder nah an euch ran? Und steht ihr fest oder fällt euch alles aus der Hand, wenn euch jemand mal anrempelt? Zum Beispiel mit einem miesen Kommentar in der Schule über euren Glauben. Unser Bibeltext sagt, dass wenn wir am Wort Gottes festhalten, wenn wir uns an die gute Botschaft klammern, dann werden wir leuchten in der Welt. Und dann wird es Auswirkungen haben. Und dann werden wir stabil stehen. Und so habe ich ja die Predigt auch genannt, der Einladung, strahlend stark werden wir dann sein. Strahlend stark. Wie geht das jetzt ganz praktisch? Suche Gemeinschaft mit anderen Christen. Hier. Punkt 1, Punkt 2, habe Gemeinschaft, durchgängige Gemeinschaft mit Gott im Gebet und in seinem Wort. Und wenn du nicht weißt, was du beten oder lesen sollst, morgen in deiner stillen Zeit, dann gebe ich dir den Vorschlag, lern Johannes 15 auswendig. Lern Johannes 15 auswendig, da heißt es in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und wenn ihr mit Johannes 15 fertig seid, dann lernt ihr Psalm 1 auswendig. Wie glücklich ist der, der keinen Umgang mit Gottlosigkeiten hat, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern Gefallen hat an der Weisung des Herrn und über sein Gesetz Tag und Nacht sinnt. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, wird für ihn gut. Und zum letzten Punkt, Mentoring. Paulus sagt weiter in Vers 16, dann kann ich, also wenn ihr das alles tut, was wir gerade gesagt haben, dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, stolz auf euch sein, weil ich das Rennen nicht vergeblich gelaufen bin und meine Arbeit nicht vergeblich war. Also Paulus sagt, ich fasse es nochmal zusammen, tut alles ohne Murren, alles, was Gott gefällt, und lebt ein untadeliges Leben, sodass ihr als Lichter in der Welt leuchtet. Wie geht das? Indem ihr am Wort des Lebens festhaltet und euch nicht umstoßen lasst und es nicht auf Distanz haltet. Und dann sagt Paulus, wenn ihr das macht, kann ich an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, stolz auf euch sein, weil meine Arbeit nicht vergeblich war. Paulus hat in die Philipper investiert. Er hat ihnen gesagt, sie sollen an Gott festhalten. Und er hat für sie gebetet. Er hat die Gemeinde gegründet. Er hat die Gemeinde besucht. Er hat sich für sie eingesetzt. Und das nimmt er jetzt als Argument, dass sie das tun sollen, was er sagt, damit sein Einsatz nicht umsonst war. Das ist wie wenn ich sage, ihr Lieben, ich predige euch jetzt gerade hier, dass ihr Jesus nachfolgen sollt. Und dass ihr am Wort des Lebens festhalten sollt, das ist mein Einsatz, mein Investment in euch. Tut das, was ich sage, damit ich das nicht umsonst gemacht habe. Weil wenn ihr es nicht macht, dann hätte ich es mir auch sparen können. Wenn ihr nicht am Wort des Lebens festhaltet, dann hätte ich, warum habe ich mir dann die Arbeit gemacht und die Predigt vorbereitet? Paulus hat investiert in die Menschen in der Gemeinde in Philippi. Und so ein Mentor ist durchaus was Gutes, um strahlend stark zu sein. Jemand, der in dich investiert, jemand, der dich begleitet, jemand, der Zeit mit dir verbringt, jemand, der dir Tipps gibt, jemand, der dich geistlich herausfordert und dem du Fragen stellen kannst. Und das ist was anderes als gleichaltrige Freundschaften, das ist was anderes als Eltern-Kinder-Beziehung. Sondern einfach eine Person, eine ältere Person, die reifer, die geistlich reifer ist als du und die schon mehr Lebenserfahrung hat und die dich unterstützt. Meine Frage ist, hast du jemanden, der so in dich investiert? Oder wünschst du dir jemanden? Dann will ich dich ermutigen, mach dich auf die Suche nach jemandem, nach einer solchen Person. Und die zweite Frage, wenn du hier sitzt, und ich sage jetzt mal, eine gewisse Reife hast oder eine gewisse Bibelkenntnis oder nein, du musst noch nicht mal gewisse Bibelkenntnis haben. Einfach einen gewissen Stand und dich so fühlst, dass du in der Lage bist, in jemand anders zu investieren. Investierst du in jemanden? In seinen Glauben, in seinen Charakter? In sein Leben. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen dran. Also zusammenfassend, tut alles ohne Murren und ohne langes Hin- und Hergerede. Alles, was Gott gefällt. Auch wenn die Mama sagt, bring den Müll raus. Tut alles, was Gott gefällt, damit ihr ein tadelloses Leben führt. Damit ihr Jesus immer ähnlicher werdet wie die Asymptote. Und damit ihr als Kinder Gottes in einer verdrehten und verkehrten Welt als Lichter leuchtet. In einer Welt, die die Wahrheit Gottes um 180 Grad verdreht. Was Sexualität, was Wahrheit, was Identität angeht. Und haltet fest am Wort Gottes und zwar nicht weit von euch entfernt, sondern nah an euch ran. Und überleg dir, ob du jemanden ansprichst, der dich vielleicht begleitet, dich coacht, oder ob du bereit bist, selber Mentor zu sein für jemanden, ob du bereit bist, in jemanden zu investieren. Wenn du Gesprächsbedarf hast, wenn wir jetzt noch eine Lobpreiszeit haben danach oder auch währenddessen, dann komm einfach auf mich zu oder komm nach hinten. Zum einen, wenn du mal dein Leben mit Jesus festmachen willst, oder auch einfach, wenn du Gebet haben möchtest. Wenn jemand für dich betet, dann beten wir gerne einfach auch für dich oder dich segnen lassen möchtest. Dann nimm das gerne in Anspruch. Das tut gut. Ich bete noch und dann steigen wir in den Lobpreis ein. Danke, Jesus, für das Wort des Lebens, was du uns gegeben hast. Danke, dass wir es festhalten dürfen, dass wir es nah an uns ran festhalten dürfen und mit dir leben dürfen. Und ich bete, ja, dass wir echt als Lichter in der Welt leuchten. Und wir bitten dich, dass du uns wirklich da anzündest, dass wir Lichter sind, dass wir Feuer sind in dieser Welt, die die Wahrheit verdreht, dass wir den Unterschied machen. Bitte rüst uns alle mit Kraft aus, dir nachzufolgen und den Unterschied zu machen in der Schule, Uni, auf Arbeit, da wo jeder ist. Bitte gib uns da deinen Geist. Und wenn jemand auch hier ist, der es noch nicht mit dir festgemacht hat, bitte ich dich, dass er einfach ja von dir angesprochen wird und die Freude hat und den Mut, es einfach mit dir festzumachen und dir loszulegen, zu leben. Ich bete jetzt, dass du den Abend segnest, dass du uns eine richtig gute Zeit schenkst, dass du erlebbar bist, dass du uns begegnest und dass wir ja echt gesegnet sind von dir. Amen. Amen.